Barbara Berkan heute schon eingesteckt oder gar ausgeteilt?
Also ich hatte heute Morgen eine seltsame Begegnung mit meinem Schatz und die sah so aus, dass ich ihn kurz fragte, sag mal, sehe ich gut aus? Jetzt, ich muss ins Radio, kann ich den Bläser tragen? Und er sagte dann zu mir, das sieht ja keiner im Radio.
Recht hat er.
Da hat er recht mit, aber ehrlich gesagt, war das jetzt eine Kritik oder war das einfach nur eine sachliche Bemerkung über die Tatsachen des Lebens? Es gibt manchmal Situationen, wo man so Fishing for Compliments macht, also man versucht dem anderen eigentlich ein Lob rauszulocken und eigentlich hätte mir die Antwort gefallen, du siehst klasse aus, Süße, genau so kannst du gehen. Und dann kommt so ein Satz wie, dich sieht ja keiner. Also das fand ich dann bedenkenswert. Und wenn man kritikempfindlich ist, dann neigt man dazu, so kleine Bemerkungen, die eigentlich ganz unschuldig sind, auf die Goldwaagschale zu legen und zu sagen, sag mal, willst du mir damit sagen, ich sehe nicht gut aus? Und dann bricht ganz schnell auch ein Streit vom Zaun, weil wie ich es verstehe und wie er es gemeint hat, da können Welten zwischenliegen.
Genau. Und über Kritikempfindlichkeit oder jetzt mal salopp ausgedrückt über Mimosenhaftigkeit werden wir sicher gleich sprechen. Aber zunächst nimmt mich natürlich Wunder, ob Sie denn auch schon ausgeteilt haben.
Nur in Gedanken. Ich habe einen Mann gesehen, der an so einem kleinen Hund ganz unfreundlich gezogen hat und den so am Halsband drangsaliert hat. Und da habe ich in Gedanken gedacht, nee, so geht man mit kleinen Hunden nicht um.
Kritik, Sie haben es jetzt schon eigentlich mit dem Einstecken und dem Austeilen deutlich gemacht, ist eine ganz delikate Sache. Was genau macht sie denn eigentlich so schwierig?
Wir empfinden gerade so negative Rückmeldungen, also kritische Bemerkungen, als sehr unangenehm, weil wir uns ganz schnell als Person herabgesetzt oder entwertet fühlen. Nach dem Motto, wenn du was falsch machst oder wenn ich dir einen Fehler nachweisen kann und dich darauf anspreche, dann bist du als Person nicht in Ordnung. Mit dir stimmt was nicht.
Also nicht das Verhalten, das kritisiert wird, wird wahrgenommen, sondern das Verhalten mit der ganzen Person verwechselt. Wie kommt das?
Wir neigen dazu, das nicht zu trennen. So wie ich mich verhalte, so bin ich. Das ist für viele so, der Selbstwert hängt vom Gutsein ab, von guten Leistungen, vom Erfolg. Und wenn uns jemand einen Misserfolg oder eine schlechte Leistung unterstellt, dann sind wir ganz schnell und sagen, huch, das trifft mich in meinem Selbstwertgefühl. Und das äußert sich dann nach außen, indem wir uns sofort verteidigen gegen die Kritik oder sofort es bagatellisieren oder dem anderen die Schuld geben. Also sofort versuchen, diesen schwarzen Peter, der unser Selbstwertgefühl bedrückt, den sofort wieder loszuwerden.
Also Kritik trifft uns sehr oft im Kern. Da ist es ja auch verständlich, dass man lieber mal nichts sagt. Sie sind aber genau gegen das Krötenschlucken, wie Sie es nennen. Und das hat interessanterweise mit einem Rabattmarkenheft zu tun. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, wenn wir Ärgernisse in uns ansammeln und sie nicht aussprechen, das kann uns passieren in Beziehung zu sehr vertrauten Menschen, die wir schon jahrelang kennen. Wenn wir also nicht sagen, was uns stört, und das aber auch nicht vergeben und vergessen, dann nenne ich das Rabattmarkenkleben. Wir merken uns die Vergehen der anderen und sagen nach außen nichts. Nach außen sagen wir, alles in Ordnung, nein, das stört mich überhaupt nicht. Und innerlich sagen wir, so, das merke ich mir, da hast du einen Fehler gemacht. Und wenn wir jetzt viele von diesen Ärgernissen in uns aufstauen, dann ist das, als würden wir Rabattmarken in einem Rabattmarkenheft sammeln.
Also das kann sein, schon wieder die Zahnpastatube in der Mitte ausgedrückt, schon wieder den Herd nicht geputzt nach dem Kochen und so weiter. Alles Dinge, die ja eigentlich kleine Geschichten sind und über die man sich eigentlich als großzügiger und kluger Mensch nicht aufhalten möchte.
Ich mache das in Beziehungen häufig so, dass ich versuche, keine Meckerziege zu sein. Und dennoch bin ich ein kritischer Mensch. Das heißt, wenn mein Schatz sich im Wohnzimmer die Fußnägel abknipst, dann stört mich das. Aber weil ich ihn nett finde, weil ich unsere Beziehung schön finde, sage ich nichts. Wenn er einfach beim Kochen alle Schranktüren aufmacht und nicht wieder zumacht und ich mir da den Kopf dran stoße, sage ich nichts, denke noch, ach, das ist meine Schuld. Aber innerlich kriegt er wieder ein Minus auf die Liste. Ja. Der kriegt wieder eine Rabattmarke. Und irgendwann in einer Beziehung ist dieses Rabattmarkenheft voll. Und dann reicht dieser kleine Zündfunke, dies eine Mal, wo er sagt, nö, ich habe nicht Lust, zu einer Familienfeier mitzukommen, ich möchte lieber Fußball Fußball gucken, wo ich dann an die Decke gehe, nach dem Motto, ich habe für dich so viel runtergeschluckt und jetzt weigerst du dich an dieser Kleinigkeit, mir einen Gefallen zu tun und dann explodiere ich. Und das machen Rabattmarkensammler irgendwann alle. Irgendwann ist die nette Fassade vorbei. Dann wird das Heft eingelöst. Und siehe da, mein Schatz fällt aus allen Wolken und sagt, ja, warum hast du denn nichts früher gesagt, was dich stört?
Genau, das ist ja dann eine Wucht, die schwer verständlich ist. Trotzdem, Barbara Berkan, muss denn gleich alles auf den Tisch? Man will ja, Sie haben selber gesagt, nicht zum Dauernörgler oder zur Meckerziege werden.
Also es gibt viele Dinge, wo wir beide sagen könnten, da können wir drüber hinwegsehen. Wenn Sie jetzt bei der Arbeit mir immer so kleine Herzchen auf eine Mitteilung malen und sagen, hier hat jemand für dich angerufen und dann immer so ein kleines Cornelia-Herz dazu malen, dann kann ich das übersehen und kann sagen, na, ist Ihre Angewohnheit, da kriegen Sie dann keine Rabattmarke von mir. Also wir können Sachen vergeben und übersehen. Und wir können auch hingehen und Sachen im Nachhinein verzeihen und dann aber auch wirklich vergessen. Es gibt Dinge, die sind aber so belastend und auch so eindrucksvoll für mich, da zeigt sich dann immer, wie werde ich wertgeschätzt in der Beziehung. Und wenn das gestört ist, dann merke ich das daran, dass ich das nicht vergeben und vergessen und auch nicht übersehen kann. Dann wird es Zeit, das auszusprechen.
Und wie das schwierige Kritikgespräch gestaltet werden kann darüber, gleich später. Ich bleibe einfach nochmal bei diesem, muss gleich alles auf den Tisch kommen. Viele Menschen sind ja harmoniebedürftig und das ist mehr als verständlich, weil draußen in der Außenwelt ist vieles nicht zum Besten bestellt. Und da möchte man doch vielleicht zu Hause wenigstens den Frieden haben und Harmonie und Kuscheligkeit haben. Was, wenn die Harmoniebedürftigkeit einem den Riegel schiebt?
Also ehrlich gesagt, ich als harmoniebedürftige Person finde das mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, dass man harmoniebedürftig ist. Ich sage, jede gute Firma, jedes gute Büro braucht harmoniebedürftige Menschen, weil die können wirklich Frieden schaffen ohne Waffen. Also die sind wirklich diejenigen, die eine schlechte Stimmung ausgleichen können. Das Problem ist, dass wir eine innere Einstellung haben, die aber auch tödlich für Beziehungen ist. Das ist der Nachteil. Wir glauben, wenn wir eine Kritik anbringen, ist das gleich schlechte Stimmung, ist das gleich meckern, ist das gleich zerstörerisch. Und das musste ich lernen, und das empfehle ich jedem, das auch zu lernen, etwas Kritisches zu sagen, ohne zu meckern, ohne dass gleich Blut fließt, ohne Gift und Galle zu spucken. Es einfach leicht auszusprechen, so wie Sie jemandem Datum und Uhrzeit sagen. Das müssen wir Harmoniebedürftigen lernen.
Wie kann ich denn das Störende ansprechen, ohne dass es gleich böses Blut gibt oder eben diese Weltuntergangsstimmung?
Einerseits müssen wir uns das innerlich erlauben und müssen sagen, ich tue der Beziehung einen Gefallen, wenn ich das anspreche, weil Beziehungen sterben nicht an ehrlichen Worten, sondern Beziehungen sterben am Schweigen. Also wenn ich das anspreche, tue ich dem anderen einen Gefallen. Und dann gehört für mich dazu, dass ich mir überlege, wie würde ich gerne angesprochen werden, wenn ich eine Störung verursacht habe oder ein Ärgernis? Wie sollte mir das jemand sagen? Und ehrlich gesagt, ich möchte im ruhigen Tonfall angesprochen werden, unter vier Augen. Ich möchte, dass es sachlich, ohne Übertreibung gesagt wird und dass ich nicht die Schuld bekomme, sondern dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. So möchte ich angesprochen werden.
Sie halten sehr viel, Barbara Berkan, von Lösungsorientiertheit statt von Problemorientiertheit. Wie meinen Sie das genau? Vielleicht machen wir das deutlich an der Knipserei der Zehennägel oder an einem anderen Beispiel.
Wenn ich Sie einfach nochmal nehmen darf, wenn ich mir vorstelle, Sie sind jetzt meine Kollegin und Sie haben die für mich unangenehme Eigenschaft, morgens eine Pause zu machen und ein Sandwich mit sehr stinkendem Käse zu essen.
Im gleichen Büro.
Im gleichen Büro. Ich sitze genau mit meinem Schreibtisch Ihnen gegenüber und mich stört der Geruch wirklich von Ihrem Käse. Weil ich mich mit Ihnen so gut verstehe, sage ich nichts. Aber jeden Tag läuft mir innerlich die Galle über. So, was kann ich tun? Ich kann jetzt einmal sagen, Frau Cassis, tun Sie das nicht.
Das wäre das Problem.
Das wäre das Problem. Ich würde sagen, hören Sie auf, mir ein Problem zu machen.
Mhm.
Und das ist schon mal ganz gut, dass ich überhaupt mit der Sprache rauskam, aber man kann es noch etwas besser machen. Mein Tipp wäre, konzentrieren Sie sich auf die Lösung. Das heißt, ich sage Ihnen nur kurz, das stört mich mit dem stinkenden Käse. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie Sie einerseits zu dem kommen, was Sie gern haben, aber wie ich auch zu dem komme, was ich gern habe. Also gibt es da eine Lösung, die wir finden? Und wir reden beide darüber, zum Beispiel, dass ich sage, eine kleine Verbesserung für mich wäre schon, wenn sie ihr Brot essen, während ich in der Kantine bin und anschließend gut lüften. Eine kleine Verbesserung wäre für mich schon, wenn sie vielleicht jeden zweiten Tag auf Wurst umsteigen könnten. Eine kleine Verbesserung wäre für mich schon, wenn sie mit ihrem Käsebrot vielleicht in die Teeküche gehen könnten oder sich zu den Rauchern stellen könnten. Ja, also ich gucke nach den kleinen Veränderungen in ihrem Verhalten, die mich etwas zufriedener machen können. Wenn ich ihnen nur sage, hören Sie auf, das zu tun, dann ist das ein massiver Eingriff in ihre innere Freiheit. Sie haben das Recht, ein Käsebrot zu essen.
Genau, das habe ich jetzt auch gerade gehört, dass es nicht darum geht, dass ich kein Käsebrot mehr essen darf, was ich in Tat und Wahrheit nicht tue. Aber ich habe verstanden, es geht gar nicht um das Käsebrot, sondern es geht einfach um das gemeinsame Zusammensein, das möglichst störungsfrei sein soll.
Lösungsorientiert heißt, wir beide, Sie und ich, Frau Kassis, oder ich und mein Schatz oder meine Nachbarn, wen auch immer, wir wollen noch viele Jahre miteinander gut leben. Und wenn ich auf Lösungen aus bin, dann heißt es, wie können wir die nächste Zeit, die wir miteinander haben, gut kooperativ zusammenarbeiten oder zusammenleben?
Wir sind bei dem Thema, wie kann ich etwas ansprechen, was mich stört? Und da ist sicher auch sprachliche Disziplin gefragt.
Oh ja, also ich bin eine große Freundin von sprachlicher Disziplin, weil viele Kritikgespräche gehen schief, weil Leute emotional rausknallen mit ihrer Kritik oder jahrelang gar nichts sagen und dann explodieren. Sprachliche Disziplin heißt, dass sie sich vorher in einer ruhigen Minute überlegen, mit welchen Worten sage ich es dem anderen. Also keine Übertreibung, also nicht zum anderen sagen, andauernd machst du immer, nie kann ich mich auf dich verlassen und du störst nur noch. Also diese Worte der Übertreibung sind einfach ein Angriff auf den anderen. Das stimmt in der Regel auch nicht. Möglichst auch vom Tonfall her nicht so jammern, musst du das immer machen? Oder auch keine Standpauke halten im Sinne von, also Sie müssten das doch jetzt allmählich mal wissen, Sie sind doch alt genug. Im Tonfall wirklich sachlich. Ich sag immer, wenn Sie dem anderen Datum und Uhrzeit sagen, haben Sie einen sachlichen Tonfall. Genau so beschreiben Sie auch Ihren Kritikpunkt.
Also sprachliche Disziplin und Gelassenheit, die ist wohl am ehesten möglich, wenn das Rabattmarkenheft eben leer ist oder fast leer, jedenfalls ja nicht schon über der Mitte. Trotzdem, woher all das nehmen, wenn nicht stehlen? Wir leben ja nicht gerade in einer stressfreien Welt.
Also ich empfehle ehrlich gesagt, keine Kritikgespräche und keine Feedbacks zu geben, wenn Sie gerade auf 180 sind oder den Autoschlüssel suchen oder sich in Daumen geschnitten haben und stark bluten. Da kann man vielleicht mal aus der Haut fahren und rumpöbeln, aber das ist kein Kritikgespräch, das ist rumpöbeln. Zum Kritikgespräch gehört, dass Sie runterkühlen, dass Sie sagen, okay, jetzt ganz ruhig, wie sage ich es dem anderen? Gehört auch, dass der andere aufnahmefähig ist. Also wenn der gerade blutet oder den Autoschlüssel sucht oder dem gerade ein Aktenordner runtergefallen ist, ganz schlechte Situation. Am meisten hilft wirklich bei Kritik, wenn ich mir klar mache, denjenigen, dem ich ein Feedback gebe, der hat auch gute Seiten. Und wenn ich mich da innerlich dran anschließe und sage, das stört mich jetzt, bei Ihnen zum Beispiel, Frau Kassis, aber sie ist auch eine nette Kollegin, ich mag sie auch gerne, dann gehe ich in so eine innere Ausgewogenheit rein und das macht meine Stimme und meine Gelassenheit viel, viel besser.
Sprachliche Disziplin, Perspektivenwechsel, Gelassenheit, den richtigen Moment abwarten, das sind offenkundig ganz wichtige Dinge, die beim Kritikgespräch eine Rolle spielen. Gibt es eigentlich Kritikthemen, die keine sein sollten? Tabus sozusagen.
Oh ja. Also jetzt, wenn wir beide Kolleginnen wären.
Sind wir ja wegen des Käsebrotes schon.
Sind wir schon wegen des Käsebrotes. Wenn wir beide Kolleginnen wären, gibt es bestimmte Sachen, die mich gar nichts angehen und wo ich auch sagen würde, da gehört gar keine Kritik hin. Also Sie kommen morgens ins Büro und haben sich die Haare strähnchenweise blond gefärbt. Da kann ich einen Kommentar zu sagen, aber das müssen Sie als Kritik nicht ernst nehmen. Dann können Sie sagen, vielen Dank für den Kommentar, Frau Berghahn. Ich mache es, wie ich es möchte. Es gibt bestimmte Dinge, die sind absolut Privatsache und da ist ein großes Schild dran, hier keine Einmischung.
Also Hoheitsgebiet ist beispielsweise der Körper.
Beispielsweise auch Ihre, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeite, ist Ihre Lebensführung privat nicht das Thema. wenn sie alle mit ihrem Schatz zusammenleben, dann muss man sich über bestimmte Sachen des gemeinsamen Haushalts unterhalten. Aber auch da hat jeder seine Privatsphäre, wie sie ihre Handtasche sortieren oder ob sie sich Marmelade aufs Brot fingerdick legen, geht den anderen auch nichts an. Also hier muss man wirklich gucken, wo ist mein Gebiet, wo die anderen sich nicht haben einzumischen. Und wo ist der gemeinsame Raum, über den wir uns schon verständigen müssen und wo auch Kritik möglich ist?
Barbara Werkan, anlässlich Ihres Buches Jetzt reicht's mir, das im Kösel Verlag erschienen ist, sprechen wir übers Austeilen und Einstecken. Wechseln wir vom Austeilen zum Einstecken? Wechseln wir also nun die Perspektiven? Was ist da Wichtiges zu bedenken?
Also, wenn wir austeilen, müssen wir auch ein bisschen empfangsbereit sein, dem anderen eine kritische Rückmeldung zu geben und zu sagen, aber mich darfst du nicht kritisieren. Das ist ein schlechter Standpunkt. Wenn ich also anfange, ihnen zu sagen, was mich an ihrem Verhalten stört, dann haben sie natürlich auch das Recht, den Spieß umzudrehen und zu sagen, so Barbara Berkan, jetzt kommen wir mal zu Ihnen und da stört mich auch einiges. Wichtig ist, dass wenn sie kritisiert werden, sie das Recht haben, das Gespräch auch mitzugestalten. Zum Beispiel hinzugehen und zu fragen, passt mir das gerade jetzt? Also wie gesagt, wenn Sie nicht aufnahmefähig sind, können Sie keine Kritik annehmen. Sagen Sie dem Betreffenden, das finde ich jetzt wichtig, was du zu sagen hast, bitte können wir das in einer halben Stunde machen. Oder sagen Sie dem Betreffenden, ich nehme das jetzt erstmal alles auf, meine Meinung sage ich dazu später, wenn ich in Ruhe nachgedacht habe. Manche Kritik kommt so überraschend, dass ich sagen würde, seien Sie erstmal still, versuchen Sie das zu verdauen und dann gehen Sie auf den Kritiker nochmal zu und sagen, Entschuldigung, wie haben Sie das jetzt eben gemeint? Da geht mir jetzt so viel durch den Kopf, da möchte ich nochmal drüber sprechen. Und ich würde mich allerdings innerlich und äußerlich auch in eine sehr aufrechte Haltung bringen. Ich würde sofort meine Körperhaltung ändern und in so eine Haltung gerader Rücken, Schultern tief, in so eine Haltung der Würde gehen. Weil man hat festgestellt, dass mit einer guten Körperhaltung ein anderes Denken auch losgeht. Und wenn ich selbstsicher da sitze, dann kommt auch eher selbstsichere Gedanken und eher eine selbstsichere Antwort auch darauf. Selbstsicher wäre es zu sagen, wow, die Kritik überrascht mich, jetzt brauche ich erstmal einen Augenblick Verdauungszeit.
Wir haben es mehrfach schon gesagt, Kritik trifft manchmal nicht nur den Kern der Sache, sondern auch den Kern der Person. Was ist denn mit den Hypersensiblen, bei denen ohne Samthandschuhe gar nichts geht? Und Samthandschuhe haben ja die Gefahr, dass man gar nicht mehr so richtig spürt, worum geht's eigentlich?
Also mit den Hypersensiblen, das sind die ganz kritikempfindlichen Menschen, hatte ich es immer in meinen Seminaren zu tun. Bei Männern häufig sofort Abwehr und Wut. Bei Frauen ist Hypersensibilität häufig Kennzeichen von sofort in Tränen ausbrechen oder beleidigt sein bis zum Rest des Jahrtausends. Und wenn Sie mit so einem Hypersensiblen Kontakt haben, dann merken Sie sofort, Sie haben einfach keine Lust, dem irgendetwas zu sagen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der andere ein Signal gibt, ich kann mit Kritik nicht umgehen. Samthandschuhe bedeutet, bei kritikempfindlichen Menschen, sagen Sie das Negative so wenig wie möglich, gehen Sie sofort auf die Lösung. Also sagen Sie nicht, das und das haben Sie schlecht oder falsch gemacht oder das und das hat mir nicht gefallen, sondern sagen Sie sofort, wie wäre es, wenn Sie das ein bisschen anders machen? Könnten Sie sich vorstellen, das so und so zu machen? Also Sie gehen sofort auf die Lösung, kommen sofort mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Das kann der in der Regel besser verkraften. Dieses Nein ist für den Hypersensibel so eine Vernichtung seiner Leistung und seiner Person.
Das könnte ja aber auch eine Waffe sein, so hypersensibel durchs Leben zu gehen, um sicher zu sein, dass einem niemand zu nahe tritt.
Ja, da sind Sie jetzt psychologisch sehr raffiniert, aber das stimmt. Nochmal unter uns, wenn wir mit einem Verhalten durchkommen, dann lernen wir das und wir praktizieren das häufiger. Also das Hypersensible ist gelernt. Das heißt, wenn ich in Tränen ausbreche, lassen mich alle in Ruhe und nehmen das sofort zurück. Wenn ich an die Decke gehe, traut sich keiner mehr, was Kritisches zu sagen. Das ist natürlich auch eine gelernte Gewohnheit. Und für einen Hypersensiblen wäre es eine wichtige Lernaufgabe, Kritik zuzulassen, ohne in Tränen auszubrechen, ohne wütend zu werden, sondern das sachlich aufzunehmen und ganz ruhig damit umzugehen.
Im Zusammenhang mit Austeilen und Einstecken, Barbara Werkan, halten Sie viel von gleicher Augenhöhe. Illustrieren Sie das.
gleiche Augenhöhe ist für mich so ein Begriff für partnerschaftlichen Stil. Partnerschaftlich heißt tatsächlich, dass ich es bei einem Kritikgespräch wichtig finde, dass wir beide zum Beispiel sitzen oder dass wir beide stehen, aber nicht, dass, wenn Sie mich kritisieren, Sie vor mir stehen und von oben herab sprechen. Partnerschaftlich bedeutet auch, dass ich das Gespräch nicht vor Umstehenden führe. Also ich möchte nicht vor versammelter Mannschaft von Ihnen kritisiert werden, sondern das machen wir unter vier Augen. Partnerschaftlich heißt für mich auch, dass Sie nicht so einen arroganten Stil haben wie eine Frau Berkan in Ihrem Alter. Müssten Sie das jetzt aber auch allmählich wissen, wo haben Sie denn Ihre Intelligenz gelassen? Sondern dass Sie ruhig und sachlich sagen, Frau Berkan, vielleicht haben Sie das übersehen, aber an der und der Stelle ist Ihnen Fehler unterlaufen. Also dass Sie wirklich in Ihrer Art ausdrücken, ich bin nicht über dir, sondern ich stehe dir zur Seite, ich will mit dir auf gleicher Ebene kooperieren.
Auf gleicher Ebene kooperieren, das hat ja mit Wertschätzung, das hat mit Anerkennung zu tun. Und genau das geht ja ganz oft flöten, wenn es um Kritik geht. Da fragt man sich ja immer wieder im Alltag nicht ganz so souverän, wie wir das jetzt besprechen. Liegt das nicht auch in der Natur der Sache?
Ja, wir haben eine traurige Neigung, dass wir uns sehr auf das Negative konzentrieren und das Positive als selbstverständlich übersehen. Wenn wir lange zusammenarbeiten, kann es sehr schnell passieren, dass ich bei Ihnen nur noch Ihre ganzen kleinen Fehler und Macken sehe und das, was Sie gut machen, das, was zwischen uns hervorragend läuft, als selbstverständlich und nicht der Rede wert sehe. Aber ich plädiere dafür, wenn Sie jemandem was Kritisches sagen, sagen Sie auch, was Sie wertschätzen an der anderen Person. Und da ist sehr vieles in unserer Beziehung als Kollegen, aber auch mit meinem Schatz zu Hause, mit meinen Nachbarn, meinen Verwandten, wo ich sage, dafür habe ich diese Menschen gerne, ich habe es ihnen bloß noch nie gesagt. Also lernen Sie nicht nur Störung anzusprechen, lernen Sie auch Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken. Diese Ausgewogenheit, die ist wichtig.
Ganz und gar nicht ausgewogen sind die sogenannten Türmchenzerstörer. Sie nennen sie in Ihrem Buch Türmchenzerstörer. Wer sind Sie und wie kann man sich vor ihnen schützen?
Türmchenzerstörer, auf diesen Begriff bin ich gekommen, weil es Menschen gibt, denen zeigen sie so voller Stolz eine Idee oder einen Plan und sagen, guck mal, das habe ich mir ausgedacht oder guck mal, das habe ich gemacht. Und die gehen dann mit einem einzigen Satz hin und machen ihnen ihren kleinen Turm kaputt, indem die sagen, was soll der Quatsch
denn? Beispiel.
Also zum Beispiel, es gibt ganz viele Menschen, die haben innovative Ideen in Unternehmen und sagen, Chef, wir könnten den Kundendienst anders organisieren. Chef möchte, dass alles beim Gleichen bleibt und sagt, hören Sie mal zu mit dem Blödsinn, können Sie in eine andere Firma gehen, hier klappt das nie. Türmchenzerstörer sind wie mein kleiner Neffe, ne? Ich baue Ihnen einen Turm aus Bauklotzen, er macht einmal mit der Hand baff und der Turm fällt um und ist kaputt, mein Neffe freut sich. Das sind Menschen, die können gut eine Idee kaputt machen, aber die können ihrerseits diese Idee nicht aufbauen. Wenn man einen Türmchenzerstörer fragt, was würden Sie denn tun? Wie würden Sie das besser machen? Was würden Sie mir raten? Dann kommt in der Regel nur, alles Quatsch, das würde ich überhaupt gar nicht tun. Und Sie merken sofort, der kann keine eigenen Türmchen bauen. Der kann nur die Türmchen, die Pläne, Ideen, Projekte anderer Leute kaputt machen. Das ist eine sehr destruktive, unsachliche Kritik.
Destruktiv und unsachlich, verletzend, demotivierend, Sie haben es am Beispiel gezeigt, das bedeutet, man muss sich vor Türmchen zerstören, schützen, nur wie?
Alle kreativen Menschen müssen wirklich aufpassen, dass sie in ihrer Umgebung nicht zu viele Türmchenzerstörer haben. Und auch die sensiblen Menschen müssen aufpassen, ist die Kritik, die jetzt kommt, ist das eine sinnvolle Kritik für mich? Also steckt hinter diesem Bemerkung, das ist doch alles Quatsch, was du da tust, steckt da eine wirkliche, konstruktive Kritik vielleicht noch drin? Deswegen rate ich immer, stellen Sie Ihrem Türmchenzerstörer Fragen. Also wenn mir jemand sagt, Barbara Berkan, alles Blödsinn, was du da schreibst in deinen Büchern, dann würde ich fragen, was genau ist Blödsinn? Wie hätte ich es anders machen sollen? Wenn dann nichts Konstruktives kommt, weiß ich, ich habe es mit einem Türmchenzerstörer zu tun. Und zum Türmchenzerstörer sage ich, vielen Dank für Ihre Meinung und tschüss.
Barbara Bergan, wir haben sehr viel gesagt über das Einstecken und Austeilen, über den besseren Umgang mit Kritik und unsere Zeit ist bald um. Ein Thema, ein ganz wichtiges Thema, darf aber nicht verschwiegen werden, nämlich der innere Kritiker. Die innere Stimme, die einem sagt, was man alles denn nicht ganz richtig oder überhaupt nicht richtig macht. Dieser innere Kritiker ist ja oft viel unerbittlicher als alle anderen um uns herum.
Das ist richtig. Der innere Kritiker ist eine innere Stimme in uns, die uns selber fertig macht, mit der wir uns selbst kritisieren. Ich nenne das immer, das ist ein Strom von Gedanken, mit dem wir uns selber einem kritischen Urteil ausliefern. Also beispielsweise bei Frauen wacht der innere Kritiker sofort auf, wenn wir morgens in den Spiegel gucken. Und das, was sie dann über sich sagen, wenn sie nicht sagen, oh, guten Morgen, Sonnenschein zu ihrem Spiegelbild, sondern wenn sie sagen, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Oh Gott, diese Haare und diese Augenringe und ich weiß nicht, was alles. Also der innere Kritiker hat sowas wie Über-Ich, das uns nur mit Daumen runter anguckt, also nur negativ anschaut. Und führt dazu, dass wir unglaublich unsicher sind und dass wir dann solche Bemerkungen machen wie, Schatz, findest du, dass ich heute gut aussehe? Also wir versuchen dann, wenn wir so innerlich verunsichert sind, die Bestätigung von anderen zu kriegen und sind entsprechend doppelt bestraft, wenn vom Schatz dann auch noch eine kritische Bemerkung kommt.
Oder eine sachliche, die dann sofort in den falschen Hals gerät.
Das ist genau das Problem. Schatz sagt eigentlich gar nichts Kritisches, aber weil ich von einem starken inneren Selbstkritik beherrscht werde, weil mein innerer Kritiker die ganze Zeit mit mir schimpft, glaube ich, dass die Bemerkung, die Schatz oder mein Kollege oder der Chef macht, dass das auch negativ ist. Also ich kriege alles in den negativen Hals. Und nochmal unter uns, der innere Kritiker, der hat im Extremfall 24 Stunden Sendezeit bei uns. So stark kann ein äußerer Kritiker uns gar nicht im Griff kriegen. Deswegen ist es enorm wichtig, dass wir mit dieser inneren belastenden Stimme umgehen können.
Da höre ich jetzt auch raus, dass man ihm vielleicht nur eine halbe Stunde Sendezeit pro Tag einräumen sollte.
Ich sag, gerade wir Frauen neigen zu einer enormen Selbstkritik, die alle unsere Leistungen negiert und die unsere ganzen guten Seiten bügelt. Wir brauchen eine unglaubliche Aufmerksamkeit für unsere Gedanken und wir müssen wirklich in der Lage sein, selbstkritische Gedanken, die Aufmerksamkeit davon sofort wegzunehmen. Wenn ich vor einer wichtigen Sendung, so wie jetzt hier mit Ihnen, mich zu Hause vorher innerlich beschimpfe, dann kriege ich hier keine Selbstsicherheit mehr hin.
Wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie trotzdem selbstsicher nach Hamburg ins Studio gefahren sind?
Keine Aufmerksamkeit für das Geschimpfe des inneren Kritikers. Das kann man abdrehen wie eine schlechte Radiosendung. Also innerlich sagen, ich kümmere mich jetzt nicht um meine Gedanken, ich achte jetzt aufs Jetzt. Ich achte beispielsweise darauf, wie ich mich fühle, was ich sehe, was ich höre. Aber diesen Gedankenstrom, den füttere ich nicht mit Aufmerksamkeit. Stopp, stopp. Und dann trainiert man die Aufmerksamkeit vom Gedankenstrom wegzunehmen, ins Jetzt zu bringen.
Und ihm dann ein kleines Zeitfensterchen zu gönnen, weil manchmal könnte es ja doch sein, dass dieser innere Kritiker auch ein wahres Wörtchen mit einem redet.
Gute innere Kritiker können auch sachlich sein, so wie äußere Kritiker. Aber nochmal, wenn das destruktiv wird, wenn das in Geschimpfe ausartet, das brauchen sie nicht. Das heißt, sachliche Bemerkung über eine Leistung ist auch innerlich angemessen, weil sonst würden wir überheblich werden. Aber wenn es destruktiv wird, wenn es die Selbstsicherheit und die gute Laune raubt, stopp, stopp.